und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen an diesem Tag den Predigttext aus Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 20. Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 20. Die Predigt wird heute über den Vers 14 vornehmlich gehen, aber wir lesen immer die Passage im Zusammenhang. Meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Textpassage, die unserem Predigtvers heute, dem Vers 14, zugrunde liegt, aber steht ja im Zusammenhang der Waffenrüstung Gottes und in diesem Zusammenhang sollten wir ihn auch sehen. Bedenken wir zu Beginn ganz kurz noch einmal auf die zwei großen Wahrheiten, die wir in den letzten Predigten bereits herausgefunden und betont haben. Zum einen war dies, dass der ganze Gebrauch der Waffen Gottes allein dazu dient, dass Gottes Macht und seine Stärke zum Vorschein kommt. Behalten wir das im Sinn. In diesem Kontext diese ganze Passage zu verstehen. Zweitens, aus der letzten Predigt konnten wir mitnehmen, dass Gottes beste Soldaten diejenigen sind, die sich ihrer eigenen Schwäche und Verwundbarkeit bewusst sind und sich völlig auf ihn verlassen. Wir konnten feststellen, dass keiner, der diese Waffenrüstung gebraucht, stark zu sein braucht, sondern es sind die Schwachen, es sind die Verwundbaren, die diese Waffenrüstung brauchen. Und hier in diesem Vers 14 am heutigen Tag, da kommen wir endlich zu der ersten wirklichen Waffe in dieser Waffenrüstung. Oder zu dem ersten Teil in dieser Rüstung, wenn wir versuchen wollen, uns diese einmal bildlich vorzustellen, dann haben wir hier auch eine kleine Anleitung. Lesen wir zuerst einmal den Vers 14. Dort heißt es, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Zunächst einmal erfahren wir, wo diese Wahrheit uns umgürtet. Es ist ja sehr interessant, dass diese Teile dieser Rüstung Körperteilen zugeordnet sind. Die Lenden, das ist der Bereich ab dem Gürtel, würde man bei den Männern sagen, bei den Frauen tragen den Gürtel etwas höher, aber die Männer normalerweise abwärts bis zu den Knien, zu den Stiefeln. Das ist der Bereich, den man im üblichen Sinne als Lenden verstehen würde. Das umfasst den Unterleib und die Oberschenkel. Ich habe mir einmal versucht, ein praktisches Bild vorzustellen, an welchem man verdeutlichen könnte, wie das denn aussah oder aussehen könnte. Sehr oft in der Literatur findet man die Bilder eines römischen Soldaten. Ich finde das aber nicht sehr praktisch, denn wenn wir über die Straße laufen, sehen wir keine römischen Soldaten mehr. Damals war das sicher anschaulich, jeder kannte diese Soldaten, wie sie gekleidet waren. Was gibt ein Bild, das mir einfällt aus dem heutigen Alltagsleben, das durchaus passt? Stellen wir uns einmal vor, wir müssten zum Röntgen gehen. Wir sind in einem Krankenhaus, verletzt, verwundet und wir werden geröntgt. Wenn wir irgendwo am Körper geröntgt werden, dann kriegen wir üblicherweise etwa in Höhe der Hüfte einen Metallschurz umgelegt. Der reicht so etwa bis über die Knie. Manchmal noch etwas länger, je nachdem wie groß man ist. Er hat nur eine Einheitsgröße. Aber um uns vorzustellen, welchen Bereich dieser Schutz abdeckt, denke ich, dass dieses Bild bei dem Röntgenarzt mit diesem Metallgürtel, den wir umgelegt bekommen, recht sinnvoll ist. Und wir kennen ja auch alle diese Funktion von diesem Metallgürtel. Was macht er? Er schützt unsere Lenden. Ohne diesen Gurt würden wir vermutlich irgendwann einmal Probleme bekommen mit der Strahlung, die auf unseren Körper eindringt, bis hin, dass man dadurch zeugungsunfähig werden kann. Also er schützt einen wichtigen, zentralen Bereich in unserem Körper. Ähnlich war das auch bei den römischen Soldaten. Vielleicht liegt er uns jetzt näher. Er hatte hier um den Bereich, der heute bei uns durch den Gürtel bedeckt ist, bis abwärts so festgezurrt einen Schurz. Er hatte noch eine Doppelfunktion. Der war natürlich nicht zum Röntgen da, aber er hatte die Funktion, einmal diesen Bereich zu schützen. Es war also tatsächlich eine Schutzeinheit. Und seine zweite Funktion war, und das sollten wir im Hinterkopf behalten in dieser Predigt, dass an diesem Lendengürtel das Schwert befestigt wurde. Also die Schwertscheide war an diesem Gürtel befestigt. Und es macht durchaus Sinn, das im Gedanken zu behalten, wenn wir uns mit der Waffenrüstung Gottes beschäftigen. Warum? Das werden wir am Ende der Predigt sehen. Und genau für diesen sensiblen Bereich, für den Schutz unseres Kraftzentrums, um es einmal so zu sagen, dafür gibt es einen Schutz, den wir anlegen sollen, und das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist unser Schutz für den wichtigsten Teil unseres Körpers, für den Kraftzentrumsteil. Es gibt sicher noch andere wichtige Teile, die wir haben an dem Körper, aber wer einmal vielleicht beim Fußballspielen oder irgendwo anders einen Ball in den Unterleib bekommen hat, der weiß, wie weh das tun kann und wie schnell man auf die Knie gezwungen wird, wenn man etwas in den Unterleib bekommt. Ich meine nicht, dass es angenehmer ist, wenn man ein Messer im Bauch stecken hat, aber ich meine damit, wie sensibel und wie empfindlich dieser Bereich ist, der tatsächlich oft ungeschützt ist. Um diesen Bereich nun liegt die Wahrheit. Und wir sollten die Wahrheit Gottes in zweierlei Hinsicht verstehen. Einmal ist es eine Wahrheit, die wir erst einmal verstehen müssen. Was ist diese Wahrheit? Und dann sollten wir uns auch Gedanken darum machen, wie können wir selbst diese Wahrheit um uns legen. Ich möchte zunächst die Betrachtung dieses Wortes Wahrheit an drei Eckpunkten aufhängen. Man könnte über diesen Bereich sicher sehr, sehr lange sprechen und sehr viele Aspekte dieser Wahrheit finden. Aber ich möchte versuchen, diese zwei Dinge zu verbinden. Einmal, dass wir die Wahrheit verstehen und einmal, dass wir sie lernen, praktisch zu gebrauchen. Denn wir haben in der Waffenrüstung tatsächlich die praktische Anwendung dieser Schutzteile für unseren Körper. Schauen wir zunächst einmal auf den ersten Eckpunkt der Wahrheit. Wir haben die Waffenrüstung vorgestellt bekommen als ein Schutz gegen Angriffe von wem? Wir erinnern in den vorangegangenen Predigten, da ist einer, wir nennen ihn Teufel, Satan, der uns angreift. Was hat nun die Wahrheit mit dem Teufel gemein? Und lesen wir dazu bitte in Johannes 8, den Vers 44. Ich möchte mit uns durch vier Verse gehen. 4 Verse im Johannesevangelium und alle diese Verse werden uns helfen, die Wahrheit zu verstehen, an wirklich diesen kleinen Eckpunkten. Es soll keine große theologische Abhandlung sein, sondern einfach den Kern zu erfassen. In dieser Passage Johannes 7 und 8 ist es so, dass Jesus in der Diskussion steht mit den Juden und dass genau in diesem Zusammenhang er den Juden etwas Unglaubliches sagt. Sie haben sich auf Abraham berufen, sie haben gesagt, wir sind Kinder Abrahams, deswegen sind wir ja eigentlich schon gerettet, weil wir Same Abrahams sind. Und er zerschlägt ihnen diese Haltung in dieser Diskussion, unter anderem auch mit einem Vers, der unglaublich ist, wenn wir uns das vorstellen, dass jemand zu uns kommt und irgendetwas, an was wir fest und stark festhalten, wegwischt und uns dann nicht nur sagt, ihr seid eben nicht Kinder Abrahams, sondern was er hier an dieser Stelle sagt, ist, dass sie Kinder des Satans sind. Also mit einer gewaltigen Nachricht an dieser Stelle, da benutzt er auch eine Aussage über den Satan, wie dieser vorgeht und als was er zu bezeichnen ist. Lesen wir Johannes 8, Vers 44. Dort heißt es, ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Wenn wir heute in der Betrachtung, die Betrachtung der Wahrheit mit dem Vater der Lüge beginnen. Das ist auch der Gegner. Das ist auch der, mit dem wir es zu tun haben. Das ist derjenige, der uns angreift. Der natürliche Mensch, der nichts von Gott kennt, besitzt eine gewisse Grundnaivität gegenüber der Lüge. Er hängt irgendwo an der Lüge fest. Er benutzt eine Lüge nach der anderen, um diese Lüge festzuhalten. Er befindet sich wie in einem Teufelskreis, in dem er noch mehr aufhäuft, um sich noch mehr Lügen gerade zu biegen, als sehen sie aus, als wären sie Wahrheiten. Genau das ist diese Quelle, die der Satan benutzt. Er ist der Vater der Lügner, der Lüge. Er kultiviert sie, er hält sie aufrecht. Und das ist dieser Angriff, mit dem wir es zu tun haben. Da ist einer, der möchte, dass wir in unserem Leben in der Lüge verwurzelt sind und nicht in der Wahrheit. Das ist der Angriff, mit dem wir zu rechnen haben. Liebe Geschwister, das ist keine einfache Sache. Zu sagen, wir haben es damit zu tun, dass wir angegriffen werden. Und der uns angreift, der wird uns mit Lügen angreifen. Erinnern wir uns zurück, letzte Predigt war der Lesungstext aus Matthäus 4. Wir haben dort die Versuchung von Jesus in der Wüste erlebt. Auch da war es so, dass der Satan das Wort verdreht hat, missbraucht hat, Lüge kultivieren wollte. Jesus konnte das abwehren. Können wir es auch? Wir können zumindest verstehen, dass die Angriffe eben von dem Satan zunächst einmal über die Lüge, über die Verdrehung, über das Umstellen der Richtung, über das Deuten in die andere Richtung, über ein Benutzen dessen, was wir für gut finden. Etwas, was wir vielleicht tausendmal gehört haben, was aber dann in die andere Richtung benutzt wird. Etwas, was schon da ist. Wir Wahrheit nennen. Das wird gebraucht zur Lüge. An dieser Stelle ist der Satan nichts anderes als ein Gebrauchtwarenhändler, der die Ware, die er erhält, falsch gebraucht. Lasst uns mit der Erkenntnis von dem, wie wir an dieser Stelle angegriffen werden, zu der Erkenntnis kommen, was ist denn nun die Wahrheit oder wo und bei wem ist die Wahrheit verwurzelt. Und ohne hier wirklich alles erläutern zu wollen, möchte ich wieder im Johannesevangelium einen Vers zitieren, den wir vielleicht auswendig kennen, am besten auswendig kennen sollten. Es ist im Kapitel 14, der Vers 6. Es ist eines der Ich-Bin-Worte von Jesus. Wir können das gerne Nachschlagen ist ein sehr, sehr wertvoller Vers und er hilft uns an dieser Stelle, wer ihn auswendig kennt, wird sicher sofort wissen, was darin steht. Jetzt reden wir von dem, der Wahrheit ist. Dort spricht Jesus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus spricht: Ich bin die Wahrheit. Jetzt erfahren wir von dem, der hier verdreht wird. Jetzt erfahren wir von der Nachricht, die verdreht wird. Und wir können, so einfach diese Nachricht ist, so einfach auch an ihr festhalten. Jesus selbst ist die Wahrheit. Jesus selbst ist derjenige, der unseren Lendenschurz bildet. Er selbst ist es. Und wenn wir im Johannesevangelium in das erste Kapitel schauen, in den ersten Versen ist es so, dass Jesus beschrieben wird, wie er auf die Welt kam. Und ein Aspekt dabei ist ganz, ganz wichtig. Jesus wurde, als er zu dem Seinen kam oder in das Seine kam, nicht aufgenommen, nicht angenommen. Er wurde nicht akzeptiert. Er wohnte unter uns, er war unter uns, aber er wurde nicht angenommen. Und schauen wir einmal, wie Jesus beschrieben wurde. Hier ist die Rede von dem Wort, das für Jesus gebraucht wird. Also das Wort kommt unter uns. Und in Johannes 1, Vers 14, dort heißt es: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und jetzt schauen wir auf diese Aufzählung. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das, was wir von Jesus erfahren, ist, dass sein Lebenszeugnis, sein Wandeln über die Erde ein Vorbild ist für uns in einem Wandeln in Gnade und Wahrheit. Jesus selbst verkörpert diese Wahrheit auch in den praktischen Dingen. Und wiederum ist diese Erkenntnis recht einfach. Wir wissen, da ist Jesus die Wahrheit und andererseits verkörpert er auch die Wahrheit in seinem Leben und Handeln. Eckpunkt. Lass uns zu dem dritten Eckpunkt der Wahrheit auch im Johannesevangelium schauen. Und dazu springen wir in das hohepriesterliche Gebet in Kapitel 17. Johannesevangelium, Kapitel 17. Sehr einfach zu merken, das ist der 17. Vers in diesem Kapitel. Ein kurzer Vers, ein klarer Vers. Jesus bittet für seine Jünger zu seinem Vater und sagt: Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Es sind nicht viele Wörter zu hören, aber viel darin zu verstehen. Und man mag es komplizierter machen, als es tatsächlich ist. Die ganze Bibel, das ganze geoffenbarte Wort Gottes ist Wahrheit. Das ganze Wort Gottes ist gegründet seinem Sohn Jesus Christus. Und dieses ganze Wort der Wahrheit liegt um uns herum in den empfindlichen Bereichen wie ein Schutzgürtel. Wir haben letzte Woche in der Predigt auch davon gehört, wie wichtig es ist, dieses Wort der Wahrheit zu bewahren, zu erhalten, zu pflegen, zu kultivieren in unseren Gedanken, groß werden zu lassen und davon geprägt zu sein. Letzte Woche mit den Kindern eine Sendung gesehen, da ging es darum, wer ist Deutschlands schlauestes Kind. In dieser ganzen Sendung war kein einziger Bibelvers gefragt. Diese Kinder können überhaupt nicht die schlauesten Kinder sein, weil keine der Fragen sich auf das Wort Gottes bezog. Wie viele Kinder kennen wir, die geprägt sind von Fußballergebnissen, die genau wissen, wer wann, wo, wie, in welcher Sportart Weltmeister war, die Michael Schumachers Reifenbreite kennen, aber nicht wissen, was in Gottes Wort steht. Dass wir uns als Eltern in unseren Familien verstehen, dass für unsere Kinder der Schutz in ihrem Leben, der beste Schutz, den sie bekommen können, das Wort Gottes ist. Wenn sie die Wahrheit verstehen, wenn sie die Wahrheit um ihre Lenden legen, dann sind sie besser geschützt, als wir uns vorstellen können. Wir Eltern, wir denken oft, wir sind der beste Schutz für unsere Kinder. Ich glaube, dass das Verwurzeltsein in Gottes Wort der weitaus bessere Schutz ist. Deswegen müssen wir uns als Eltern nicht verflüchtigen, sondern wir müssen unsere Kinder lehren, darin verwurzelt zu sein. Hoffentlich basierend darauf, dass auch wir darin verwurzelt sind und diese Schutzfunktion auch kennen. Und denken wir wiederum zurück an Matthäus 4. Was gebraucht denn Jesus, um sich den Angriffen gegen den Teufel zu wehren? Er gebraucht genau diesen Schutzpanzer. Er gebraucht die Argumentation auch einmal von vornherein auszuschalten. Das ist diejenige, dass man immer wieder sagen könnte, naja, wenn denn Jesus die Wahrheit ist und mich schützt, naja, dann muss ich ja selbst gar nichts mehr tun für meinen Schutz. Das ist zum einen ziemlich dumm, so zu argumentieren, und zum zweiten ist es im Grunde eine Versuchung Gottes, dass ich sage, naja, Gott wird schon machen, Gott wird es schon klären, er ist ja die Wahrheit, lass ihn mal schützen. Das ist reichlich dumm, denn wir wissen, dass das Wort Gottes, in dem wir verankert sind, dass das tatsächlich unseren Schutz auch ausmacht und dass es in unserem praktischen Leben, in allem, zuvorderst unser Schutz in der Wahrheit ist. Wenn wir uns nicht mit dieser Wahrheit beschäftigen, und uns nicht mit ihr umgeben, dann ist das so, wie wenn wir den Lügner zum Frühstück einladen. Und wenn wir die erste Lüge schon geglaubt haben, dann ist es so, wie wenn wir noch Stühle dazustellen, dass wir uns noch mehr damit arrangieren. Dann wird die Gesellschaft, in der wir uns befinden, immer größer. Es ist ein Bild, aber stellen wir uns das einmal vor, wenn wir am Anfang in dieser Wahrheit nur flach gegründet sind, dann reihen wir uns immer mehr diese Dinge um uns herum, die der Satan aufbaut und nicht die Dinge, die unser Herr aufbaut. Bedenkt bitte in dieser Hinsicht, darauf bezogen, wenn es darum geht, die Lüge zu verbreiten, da ist der Satan ein recht zuverlässiger Gast. Geht davon aus, dass er die Einladung, die ihr ihm zuschickt, auch annehmen werdet. Auch noch einmal daran, wieder mit einem Blick auf Matthäus 4, als Jesus in der Wüste versucht wurde, ganz am Ende, als er der Lüge widerstand, da wich der Satan von ihm und blieb fort für eine gewisse Zeit. Im Ausgang, am Ende dessen, wo wir uns geschützt haben, in der Wahrheit in Jesus Christus, da wird der Teufel fernbleiben. Er wird nicht da kommen können, wo wir die Stärke aufgebaut haben. Er wird sich die schwachen Punkte bei uns suchen. Er wird uns wieder zurückführen an diese Dinge, die uns fernleiten vom Wort Gottes. Er wird uns an den Punkten angreifen, wo wir nicht viel Grund gelegt haben. Da, wo wir tief verwurzelt sind, da wird es immer schwieriger für ihn. Ich möchte auch noch auf eine Sache hinweisen, denn sie umfasst wirklich ein Thema, dem man sich auch zu leicht vielleicht annehmen könnte. Bedenken wir bei allem, was wir sagen, wenn wir über die Wahrheit oder die Wahrheit in Christus reden, dass das mit Reden und mit dieser Selbstverständlichkeit, mit der wir das annehmen, gar nicht getan ist, sondern es hat wirklich etwas damit zu tun, in welcher Tiefe und in welcher Festigkeit wir in Christus verwurzelt sind. Wenn wir dieses Wort wahr nochmal ein bisschen strapazieren im Neuen Testament, dann bekommen wir viele Hinweise darauf, dass es durchaus Dinge, auch im Alten Testament, die in Israel gegründet sind, die Israel selbst nicht vollenden konnte. Also eine gute Warnung dafür, dass wenn wir eine Art Selbstgerechtigkeit für eine Pseudo-Wahrheit aufbauen, dass wir dann durchaus verlieren können. Das heißt, wenn wir denken, naja, ich habe ja meine Pflicht erfüllt, ich lese jeden Morgen in der Bibel, nach außen hin sieht alles ordentlich aus, aber im Grunde ist da kein Kern und keine Wurzel, dann machen wir genau diesen Fehler, den wir schon als Vorbild in dem Volk Israel gesehen haben. Zwei Beispiele dafür. Das erste Beispiel, einmal der Weinstock in Israel. Wir könnten hierzu auch wieder in das Johannesevangelium in Kapitel 15 schauen. Dort ist im Vers 1 Jesus selbst als Weinstock bezeichnet. Aber nicht als irgendein Weinstock, sondern sehr, sehr wichtig zu verstehen ist, dass Jesus der wahre Weinstock ist. Dass es darum geht, dass Israel bereits von Gott gesetzt war als Weinstock. Und wenn wir Hosea 10 oder Jeremia 2 lesen, dann verstehen wir, dass dieser Weinstock unangenehm wurde im Gesicht Gottes. Dass er kein guter Weinstock war. Dass er ein verworfener Weinstock war. Für den kam der gute Weinstock. Für den kam Jesus. Nehmen wir einmal das Beispiel des Mannas in der Wüste. Das Manna hat das Volk ernährt. Aber was sehen wir in Jesus? Da ist es das wahre Brot, das auf die Welt kommt. Da ist das wahre Brot, das wir essen müssen, das in uns verwurzelt sein muss, das uns zur Wahrheit führt. Es geht nicht darum, dass wir irgendein Brot essen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie irgendeine Vorstellung von Jesus haben. Es geht nicht darum, dass wir schlau, intelligent uns irgendetwas zurechtdenken, sondern es geht darum, dass wir den wahren Jesus verstehen. Nur dann haben wir tatsächlich Schutz in der Wahrheit um uns herum. Es geht darum, dass wir der Taktik Satans ausweichen, indem wir uns auf diese Wahrheit begründen und nicht darauf, dass wir schlau sind und etwas verstehen. Es hört sich komisch an, aber es ist immer wieder so, und wenn man Bücher liest, immer wieder heißt es, immer wieder stellen wir Bezüge her, dass Trost dadurch kommt, dass wir uns auf irgendetwas besinnen, was wir getan haben. Liebe Gemeinde, das ist nicht so. Wir können uns nicht darauf berufen, dass wir irgendetwas richtig getan haben. Wir können uns auf keine Entscheidung für Jesus berufen. Wir können uns auf keine regelmäßigen Andachten berufen. Wir können uns auf keinen Gottesdienstbesuch berufen. Wir können uns auf keine Mitgliedschaft in irgendeiner Gemeinschaft berufen. Wir können es einfach nicht. Wir können uns nur auf die Wahrheit in Christus berufen. Und was ist nun, wenn irgendwann einmal wir doch in diese Schlingen geraten sind, wenn wir doch gefrühstückt haben, Mittag gegessen haben mit dieser Lüge? Was ist, wenn wir doch einmal auf diese Schlingerwege geraten? Das ist dann der Fall. Wie sollen wir gerettet werden? Die Antwort liegt nahe. Wir können dieses Loch, was in uns entsteht, nur mit der Wahrheit füllen. Wir können dieses Loch, was in uns entsteht, mit der Erkenntnis darum füllen, dass wir den wahren Christus erkennen. Und wir können auch andere Teile der Waffenrüstung dafür benutzen, dass wir von diesem Gott, der uns schützt, der uns diese Waffenrüstung gibt, verstehen. Und lasst uns auch ein bisschen noch von diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit verstehen. Dazu möchte ich auf zwei Stellen in dieser Passage vor allem eingehen, aber zunächst möchte ich mich etwas zum Thema nähern. Der erste Vers, mit dem wir die Gerechtigkeit und diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit einmal betrachten wollen, steht im 2. Korintherbrief in Kapitel 5, der Vers 21. Wer mir folgen mag, kann dies gerne tun. Ich lese den Vers aber auch vor, damit wir ihn gemeinsam verstehen können. Die Gerechtigkeit Gottes, die in Jesus liegt, zu verstehen, denke ich, können wir mit diesem Vers ziemlich komprimiert diese Wahrheit erfassen. Dort heißt es, denn er hat den, also Gott hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist ein gewaltiges Wort. In Jesus sind wir gerecht vor Gott. Das ist eine große Zusage und ein enormer Trost. Aber es ist der gleiche Klang, nicht in uns erlangen wir Gerechtigkeit vor Gott, sondern in Jesus erlangen wir Gerechtigkeit. In ihm ist es tatsächlich so, dass wir einen Brustpanzer haben, der uns schützt, der uns in ihm birgt. Und es ist diese Gerechtigkeit, die in Jesus liegt, die uns an dieser Stelle schützt. Wenn wir irgendwo ungerecht sind, wenn wir merken, wir können vor Gott nicht bestehen, wir fallen auf diese Verführungen herein, wenn die Ereignisse über uns zusammenbrechen, dann können wir uns in der Gerechtigkeit, die in Jesus ist, verwurzeln. Wir können diese Gerechtigkeit nennen. Wir können sie benutzen an dieser Stelle. Wir können verstehen, dass wir sie anziehen können, dass wir sie anwenden können. Wir dürfen das, denn wir sind in ihm gerecht gemacht. Wir sind nicht in den Dingen, die aus uns selbst herauskommen, gerecht gemacht, sondern in ihm. Und ich möchte zum Abschluss noch eine längere Passage aus dem Psalm 26 lesen. Dort haben wir nämlich ein Beispiel und das brauchen wir im Grunde gar nicht so viel kommentieren. Schauen, dass ich hier die richtige Bibelübersetzung habe. Wie diese Gerechtigkeit angelegt wurde. Psalm 26. David spricht dort, schaffe mir Recht, o Herr. Denn ich bin in meiner Lauterkeit gewandelt und habe mein Vertrauen auf den Herrn gesetzt. Ich werde nicht wanken. Prüfe mich, Herr, und erprobe mich. Läutere meine Nieren und mein Herz. Denn deine Gnade ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit. Ich sitze nicht bei falschen Leuten und gehe nicht um mit Hinterlistigen. Ich hasse die Versammlung der Übeltäter und sitze nicht zusammen mit den Gottlosen. Ich wasche meine Hände in Unschuld und umschreite deinen Altar, o Herr, um dir zu danken mit lauter Stimme und alle deine Wunder zu verkünden. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt. Raffe meine Seele nicht hinweg mit den Sündern, noch mein Leben mit den Blutbefleckten, an deren Händen Laster klebt und deren Rechte voll Bestechung ist. Ich aber wandle in meiner Lauterkeit, erlöse mich und sei mir gnädig. Mein Fuß steht fest auf rechtem Grund. Ich will den Herrn loben in den Versammlungen. David hat sich diese Gerechtigkeit Gottes trug, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die einen könnten so einen Vers, so einen Psalm lesen und durchaus sagen, naja, da sagt er doch, ich mache auch Dinge richtig. Aber schauen wir ganz genau hin, worin er verwurzelt ist, woraus seine Liebe kommt, was ihn trägt und in welchem Licht er all sein Handeln gesehen haben möchte. Auch unser Herr Jesus Christus trug den Brustpanzer der Gerechtigkeit alle Zeit. Lesen wir dazu noch einmal Jesaja 59, den Vers 17. Er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Er legte als Kleidung Rachegewänder an und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Zu dem Helm des Heils werden wir in der Betrachtung dieser Passage noch kommen. Aber beachten wir diesen Brustpanzer, der da angelegt ist, diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Erstmal kann der Satan versuchen, uns zu verführen, indem er uns auf unsere eigene Gerechtigkeit lenken will. Dieser Brustpanzer bewahrt uns, dass wir ihn hindeuten auf die Gerechtigkeit, die in Jesus Christus liegt. Und er kann schier verzweifeln, wenn er uns angreifen will und dann von der ganz anderen Seite landet, fern von unserer eigenen Gerechtigkeit. Zwei kleinere Dinge noch zum Abschluss in der heutigen Betrachtung. Ja, schon festgestellt, dass die Wahrheit das Wort Gottes ist in der heutigen Betrachtung. Und ich habe schon mal angedeutet, dieser Gürtel, der hat doch irgendwie eine Doppelfunktion, weil darin auch das Schwert der Wahrheit steckt. Und es ist meiner Meinung nach nicht umsonst so, dass dieser Schwert tatsächlich auch an diesem Lendenschurz hängt. Denn wir wissen ja, wie ist das Schwert bezeichnet in dieser Wahrheit, in dieser Passage. Schauen wir einmal den Vers anschauen. In dem Vers 17 in Epheser 6 heißt es, und nehmt den Helm des Heils, kommen wir noch dazu, und das Schwert des Geistes. Und dann ist es also für mich immer wieder überraschend an dieser Stelle, so als müsste man es uns doppelt sagen, nämlich das Wort Gottes. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Ist es nicht bezeichnend, dass wir hier einmal hören, das Schwert ist das Wort Gottes und wir erfahren von der Wahrheit, die dieses Schwert Gottes trägt, dass es das Wort Gottes ist? Ist es nicht eine besonders gute Fügung in dieser Rüstung, dass beides, eben das Schwert, das die Wahrheit ist, dass das Wort ist, hängt an der Wahrheit, das auch auf das Wort hindeutet? Ich finde, in diesem Bild passt es vortrefflich zusammen und letzten Endes stehen beide Begriffe für die gleiche Aussage. Auf das Schwert kommen wir ja noch einmal zu sprechen, es hat ja noch eine andere Funktion, es ist das einzige Angriffsinstrument. Und über dieses Angriffsinstrument werden wir sicher auch noch einige Gedanken aufwenden. Aber es ist ja bezeichnend, dass das erste Abwehrinstrument das Wort ist und das erste Angriff. Argument oder die einzige Angriffswaffe, die wir in unserer Rüstung haben, eben auch das Wort ist. Eine Kleinigkeit, ganz am Anfang dieser Passage oder dieses Verses 14, da steht nicht, liebe Geschwister, nehmt eure Rüstung und rennt los. Nach dieser aktiven Aufforderung, die Waffenrüstung anzulegen und zu gebrauchen, da steht, wenn wir genau hinschauen, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das ist so ein Mittelding zwischen einer aktiven und einer nicht aktiven Bewegung stehen. Stehen muss man ja irgendwie schon aktiv, aber es ist eben nichts Dynamisches, wo wir vorwärts gehen. Eine Waffenrüstung anlegen kann man nicht einfach so, da muss man aktiv handeln. Und dieses Stehen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis darauf, dass wir in dieser Waffenrüstung gar keine Energie nach vorne gebrauchen müssen, sondern dass es wirklich darum steht, festzustehen, festgegründet zu sein. Man muss damit nicht loslaufen in irgendeine Richtung, sondern einfach darin stehen. Und ich lerne daraus immer wieder auch selbst, dass wir, wenn wir diese Waffenrüstung verstehen, sie eben nicht gebrauchen dürfen für Schnellschüsse. Sie eben nicht gebrauchen dürfen dafür, dass wir jetzt losrennen und alles, was in unserer Nähe kommt, irgendwie platt machen wollen. Sondern dass wir mit Bedacht stehen, verwurzelt sind. Die zwei aktiven Elemente erfahren wir noch. Die Stiefel, die Bereitschaft loszulaufen, das Evangelium zu verkünden. Wir erfahren auch noch von dem aktiven Schwert. Aber zunächst einmal erfahren wir davon, dass wir stehen, dass wir festgegründet sind und eben nicht in hektischer Betriebsamkeit durch die Gegend rennen und alles und jeden, was in unsere Nähe kommt, mit dem Schwert erstmal ein Ohr, dann den Kopf und vielleicht auch noch den Rest abtrennen. Das ist nicht das Ziel. Wir sollen auch nicht unsere Schutzwaffen, die wir nehmen, durch die Gegend schleudern und damit eine gewisse Aktivität entfalten. Erst einmal, lasst uns gegründet sein in all diesen Dingen. Lasst uns gegründet sein in der Wahrheit und in der Gerechtigkeit. Und lasst uns diesen Eingangssatz noch einmal in Erinnerung rufen. Alles, aber auch wirklich alles soll dazu geführt werden, dass die Ehre Gottes letzten Endes sichtbar wird und dass wir ihm zur Ehre handeln. Amen.